Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Es war ein wirklich denkwürdiges Straßenrennen zum Abschluss der WM in Yorkshire. Denkwürdig gleich aus mehreren Gründen. Zum einen, weil die Strecke mit Ziel in Harrogate bei Dauerregen und üblen Bedingungen teilweise absoff und um 24 Kilometer sogar hatte verkürzt werden müssen, weil zahlreiche große Namen gar nicht ins Ziel kamen und weil am Ende mit Mats Pedersen ein Überraschungssieger ganz oben auf dem Podium stand. Wir blicken zurück hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk, auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com auf dieses Rennen und auf die WM. Wir, das bin ich, Malte Asmus und natürlich meine beiden Experten Erik Gutglück und Marc Wingeninghoff. Hallo ihr beiden.
Hallihallo.
Ja, guten Abend.
Wir blicken mal zurück auf das, was sich in den letzten Tagen in Harrogate, um Harrogate rum in Yorkshire in England ereignet hat, vor allen Dingen eben auf dieses Straßenrennen. Das Zeitfahren, das hatten wir ja neulich schon besprochen, da hatten wir ja noch gesagt, zum Glück ist es trocken geblieben und das hatten wir uns ja eigentlich auch für das Straßenrennen dann gewünscht, bei dem dann am Ende Mats Pedersen vor Matteo Trentin und Stefan Küng als erster ins Ziel gekommen war und damit dann auch wieder für eine Überraschung gesorgt hat, wie im letzten Jahr Alejandro Valverde, damals der Oldie, jetzt eher ein Youngster mit 23 Jahren. Die Deutschen können wir auch noch kurz, bevor wir anfangen zu diskutieren, dann nochmal nennen. John Degenkolb 15. und Nils Polit 19. Aber wenn wir ja schon das Wetter erwähnt haben, Erik, es hat gekübelt wie aus Eimern. Die Strecke musste verkürzt werden. Das TV-Bild fiel aus. Es kamen nur 46 Fahrer am Ende ins Ziel. Was macht man mit so einem Rennen? Ist das noch regulär?
Ja, da kannst du absolut sagen, unser Wunsch nach einem trockenen Straßenrennen ist ins Wasser gefallen.
Definitiv.
Definitiv. Was will man machen? Ne? Höhere Gewalt. Du kannst ja nicht so eine, auf Schalke beim Fußball würde man einfach das Dach zumachen und gut ist. Das geht natürlich beim Radrennen nicht. Und das macht ja auch den Reiz dieser Sportart aus, dass gerade jetzt, glaube ich, in dem Rennen die Wetterbedingungen halt schon einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Ergebnis genommen haben. Ja, letztlich ist es für alle gleich. Klar, der eine kommt besser damit zurecht, der andere weniger gut. Interessant ist ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel mal Mats Pedersen und Stefan Küng beide sieht, das sind ja, ich will nicht sagen übergewichtig, aber schon Fahrer, die noch ein bisschen mehr Masse mit sich rumtragen. Ist bei so einem Wetter sicherlich nicht verkehrt, wenn man vielleicht mal noch 1-2 Kilo mehr auf den Rippen hat, was dann doch ein bisschen besser isoliert. Also, ja, was will man machen? Abbrechen ist halt auch immer schwierig. So extrem war es jetzt, glaube ich, nicht. Letztlich war es, glaube ich, wirklich die Kälte, die den Fahrern zu schaffen gemacht hat. Und ja, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, der Stärkste an dem Tag hat letztlich gewonnen. Mhm.
Alejandro Valverde, Marc, der Vorjahressieger, der hat gesagt, ich wäre fast komplett erfroren. Ich wäre gern zu Ende gefahren, konnte aber einfach nicht mehr. Er und viele andere große Namen haben es nicht gepackt, durchzufahren. Ich habe irgendwo das Zitat gelesen, das war fast wie jetzt im Fußball, als Birki, der Dortmunder Torwart, gesagt hat, wir haben nicht wie Männer gespielt. Da wurde gesagt, das war ein richtiges Männerrennen. Wir wollen diese Sexismus-Schiene jetzt eigentlich nicht durchfahren, aber sind die nicht Manns genug oder waren sie einfach kaputt nach der langen Saison? Wie würdest du dieses Favoritensterben einschätzen?
Ja, also erstmal zu Valverde, da haben wir ja selbst vorher gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt ein Favorit und wenn der durchfährt, hat mich das sogar auch überrascht. Also das ist einfach überhaupt gar nicht Bedingungen für Valverde. Da kommt, wie Erik schon meinte, halt die Leute unterschiedlich gut mit klar, mit 10 Grad und Dauerregen. Für mich wäre das auch überhaupt gar nichts. Das ist, finde ich, gruselig, ist der absolute Horror. Also weil schon beim Zusehen ist mir kalt geworden. Ja, also das Gilbert ist nicht ins Ziel gekommen, weil er gestürzt ist. Sowas kann immer passieren, Wetterbedingungen hin oder her. Ansonsten, ja, ich würde das gar nicht unbedingt als ein Favoritensterben bezeichnen, weil im Finale waren eigentlich die beiden Top-Favoriten, die wir auf dem Zettel hatten, oder die meisten auf dem Zettel hatten, Matteo Trentin und Van der Poel vorne. Und klar, das sind ein paar Leute zwischendurch ja da ein bisschen untergehen. Das war zu erwarten, aber Favoriten sterben, klar, so Leute wie ein Geraint Thomas ist nicht durchgefahren, aber das hatte man nicht erwartet. Ein Pascal Ackermann ist nicht durchgefahren, hatte ich auch nicht unbedingt erwartet. Vielleicht Lutsenko, ja, das waren wahrscheinlich auch nicht seine Bedingungen, den hatte ich halt doch recht stark auf dem Zettel. Ja, ansonsten Sam Bennett, ja, hätte man auch noch erwarten können, vielleicht an einem starken Tag, dass er da vorne mit reinfahren kann, weil das von einem Iren denkt man, das sind seine Bedingungen da oben. ja, aber ansonsten, also wie gesagt, Favoritensterben sehe ich nicht. Es war halt einfach ein brutal hartes Rennen, 46 Leute am Ende im Ziel, aber auch das wundert bei so einer, auch bei der Streckenlänge. Ist zwar 25 Kilometer verkürzt worden, aber 261 Kilometer durch den Regen ist halt schon heftig. Und da bringt es ja auch am Ende nichts. Wenn du da irgendwann abgehängt bist, was willst du da auch noch durchfahren? Das kannst du dir dann auch sparen bei dem Wetter. Ne? Also wenn du weißt, ich komme nicht mehr vorne hin, und ob du nur 45. wärst oder ein DNF da hinten stehen hast, ist ja eigentlich auch für die meisten egal.
Ja, also was mich so ein bisschen überrascht hat, weil du jetzt gerade so Namen genannt hast, wo du sagst, es überrascht dich nicht, dass die ausgestiegen sind. Vasil Kirienka ist ausgestiegen. Das ist ja eher einer, der bei so einen Temperaturen noch kurz und mit offenem Trikot fährt.
Also, ja, stimmt.
das wundert mich dann andererseits, dass der ausgestiegen ist.
Hat nicht mehr die Form von früher, würde ich sagen.
Ja, aber wahrscheinlich. Hast du recht.
Jetzt kommt ja dazu, dass die Bedingungen eben so schlecht waren, noch eine andere Sache dazu, über die sich John Degenkolb dann auch sehr echauffiert hatte, nämlich, dass die UCI ja ein Funkverbot verhängt hat für diese Straßenrennen bei der WM. Er hat gesagt, es kann doch eigentlich nicht sein. Sie kriegen es nicht hin, uns über die Abstände zu informieren und auch nicht über die Informationen, die auch für die Strecke notwendig sind, da uns richtig ins Bild zu setzen. Und dann sagen sie auch noch, dass wir quasi blind darüber fahren müssen, weil wir uns eben über Funk gar nicht verständigen müssen. Marc, geht das zusammen, bei solchen Bedingungen dann auch noch ein Funkverbot dann durchzusetzen und durchzuziehen?
Ja, ist natürlich irgendwo kritisch. Also ich bin vom Prinzip her ein großer Fan davon, dass wir Funkverbot machen, ähnlich wie bei der Formel 1, würde ich das am liebsten komplett abschaffen. Aus Sicherheitsgründen ist natürlich irgendwo die Frage, ob man da eine Grenze zieht, und da hatten wir ja nun Passagen, die wirklich, ja, 30, 40 Zentimeter unter Wasser stand, und da ist es natürlich schon wichtig, dass man vorher gewarnt wird. Das muss aber dann in so einem Fall einfach ja nicht über den Funk passieren, sondern von der Streckenleitung einfach her. Da sind genug Motorräder unterwegs, die vorausfahren, und man weiß, was da kommt, und da muss da einfach irgendjemand sein, der ein paar Fahnen schwenkt und warnt, okay, hier kommt eine gefährliche Stelle. Ja, zu den Abständen, ja, irgendwo muss man natürlich schon wissen, wie weit ist denn die Gruppe gerade voraus. Das kennt man ja eigentlich noch von früher von der Tour de France, dass da zwischendurch ein Motorrad aufgetaucht ist, dass die Abstände mal hochgehalten hat. Das sollte es irgendwie schon geben, hat John sicher recht, war zu wenig Information von der Streckenleitung her, aber meines Erachtens die Einführung von Funkerlaubnis wäre dann aus meiner Sicht nicht die richtige Lösung gewesen, sondern dass da einfach mehr Informationen von der Rennleitung kommt.
Aber die kamen natürlich nicht. Das war ja das, was Degenkolb dann auch angeprangert hat. Erik, ist das ein Versäumnis? Ist das was die UCI sich dann auch ankreiden muss? Sind das Sachen, die, ja, wo sie ein bisschen fahrlässig vielleicht sogar gehandelt hat?
Ja, ich stelle mir mal so grundlegend die Frage, muss man diese Abstände wirklich kennen, oder will man letztlich das Rennen insofern spannend haben, dass die Fahrer halt nicht wissen, ist die Spitzengruppe jetzt eine Minute weg oder ist sie drei Minuten weg? Eine Lösung wäre sicherlich generell in dieser ganzen Funkdiskussion, dass man sowas wie den neutralen Funk der Rennleitung einfügt, wo halt wirklich nur Gefahrenstellen und Abstände durchgegeben werden, wo aber die Information nicht von den einzelnen Teams kommt, sondern wo das wirklich von der Renndirektion kommt, zum Beispiel aus dem Führungsfahrzeug. Mhm. Und dann bekommt das jeder Fahrer aufs Ohr. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ich tue mich da auch immer schwer, mit dem Funk da irgendwie so eine ganz klare Meinung zu vertreten. Und ja, wenn man, für die Fahrer ist es natürlich blöd, wenn sie gar keine Informationen bekommen, weder über Funk noch über Tafel, Motorradfahrer, was auch immer. Das nimmt sicherlich Einfluss auf das Rennen, führt aber, glaube ich, im Zweifel eher dazu, dass das Rennen gerade bei so einem Wetter dann doch interessanter wird, weil man halt nicht irgendwie hinten taktieren kann, sondern wenn halt 60 Kilometer vor dem Ziel starke Fahrer attackieren, und das ist ja dann auch passiert letztlich, dann muss man halt auch mal mitgehen und darf sich halt nicht darauf verlassen, dass man dann über Funk so gesteuert und dirigiert wird, dass man die Leute rechtzeitig wieder stellt vor dem Finale.
Und spannend war dieses Rennen ja auf jeden Fall, denn erst auf den letzten Metern, da hat sich Mats Petersen am Ende durchgesetzt, Weltmeister mit 23 Jahren geworden, der hatte bei der Flandern-Rundfahrt in diesem Jahr schon den zweiten Platz mal geholt. Marc, er ist jetzt überraschend Weltmeister geworden, aber das ist ja dann die Frage, weil viele auch gesagt haben, das war eine Sensation, dass der es geschafft hat. Würdest du es auch als Sensation verkaufen oder würdest du sagen, eine Überraschung, das ist schon der Begriff, der da am ehesten noch für taucht?
Ja, erstmal kurz, also der war letztes Jahr Zweiter.
2018,
ja, genau. Ja, also sicher, wir hatten ihn nicht auf unserer Top-10-Liste. Aber in so einem Rennen kann viel passieren und es ist mit Abstand sein größter Sieg, außer dem zweiten Platz bei Flandern-Rundfahrt. Letztes Jahr hat er keine großen Ergebnisse bisher gehabt. Dieses Jahr auch in Frühjahrsklassikern nicht in Form gewesen. Dadurch hat man ihn auch so ein bisschen fast vergessen gehabt. Also als ich mir die Startlisten durchgeguckt habe, ja, habe ich kurz bei dem Namen gestoppt, aber bei der ganzen Konkurrenz hat man gedacht, nee, also Mats Petersen wahrscheinlich eher nicht. Ist jetzt nicht die Mega-Sensation. Einfach bei so einem Rennen kann sowas passieren, dass jemand da vorne ist, der keinen ganz großen Namen hat. Und das macht es ja auch so spannend. Das haben wir in der Vergangenheit auch schon gehabt, dass wir Überraschungssieger hatten. Klar, aber eine Überraschung definitiv. Klar.
Erik, für dich auch? Oder würdest du es anders klassifizieren?
Nein, für mich auch Überraschung. Also ich habe auch beim Blick in die Startliste kurz so gestoppt. Petersen, nee, dann doch eher so ein Kurt Nielsen oder ein Kasper Askren bei den Dänen. Und das war ja letztlich auch die Taktik der Dänen. Also er sollte ja eigentlich früher in die Attacke gehen, damit dann Jakob Fuglsang oder Magnus Kurt Nielsen von hinten noch kommen. Gut, die kamen dann nicht und dann hat er halt irgendwann seine Chance selber ergriffen. Also wir haben es ja auch in der Vorschau schon gesagt, WM-Rennen haben manchmal ihre eigenen Gesetze und auf einmal schlüpfst du halt im Rennen aus einer Helferrolle einfach durch die Rennsituation in die Kapitänsrolle. Und klar, er hat jetzt natürlich ein ganz anderes Standing. Also bei den Klassikern nächstes Jahr wird er dick und fett mit dem Regenbogentrikot durch Belgien und Nordfrankreich fahren. Da wird man ihn sicherlich nicht so wegfahren lassen, wie er das jetzt machen konnte. Aber kann natürlich auch eine Last sein, so jung Weltmeister zu werden. Aber gut. Also ich glaube, Weltmeister wollen viele werden und wenn man das mal geschafft hat, dann muss man sich, glaube ich, jetzt erstmal keine Gedanken machen, was das irgendwie für Konsequenzen nächstes Jahr haben sollte. Ich glaube, der genießt das erstmal total und hat es wahrscheinlich auch, also jetzt ist ja Montag, wo wir gerade miteinander sprechen, wahrscheinlich heute erst realisiert, wenn überhaupt schon.
Wenn überhaupt, wollte ich gerade sagen. Das ist ja dann doch was eher ein bisschen länger braucht, um dann wirklich einzusickern. Marc, was zeichnet ihn aus seiner Sicht aus?
Ja, also erstmal hat er den Biss, um bei so brutalen, schweren Rennen auf so einer langen Strecke bei solchen Verhältnissen stark zu fahren. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Mein Flandern-Rundfahrt ist ähnlich. Auch kein besonders gutes Wetter. Relativ langes Rennen, schweres Rennen, klassisches Eintagesrennen. Das ist scheinbar seine Stärke. Bei Rundfahrten hat man ihn auch nicht irgendwie groß in einer Erscheinung treten sehen. Sonst, und er hat natürlich, ist im Finale meines Erachtens auch clever gefahren. Da ist ja Stefan Küng, wollte einfach nur noch diese Medaille am Ende und ist natürlich auch einer, der überhaupt nicht sprinten kann. Hat das Ding dann von vorne angezogen und hat dann auch recht gehabt behalten. Es hat Moskau haben sie abgehängt, dadurch hat er seine Medaille gehabt. Petersen ist ein bisschen passiver gefahren und hat dann halt auch diesen Punch hinten raus, diese Endschnelligkeit dann auch in den Trentin zu schlagen, wobei bei ihm natürlich, bei Trentin sind einfach die Beine noch eingeschlafen, er konnte nicht mehr. Aber das war halt wirklich sehr beeindruckend, dass ein Petersen dann wirklich ja auch diese Endschnelligkeit noch hat und dann nach 265 Kilometern oder 260 Kilometern durch den Regen und durch die Hölle da diese Kraft noch hat und diese Kraft aufbringt, da so durchzuziehen. Und Ja, ich glaube auch, er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Man hat das ja hinterher bei der Reaktion auch gesehen, wie oft er sich die Hände vom Kopf geschlagen hat. Das war auch super schön, dass die Teamkollegen als Wahlgren da ins Ziel kamen, kurz danach ist er Sechster, Siebter geworden. Hat er auch ungläubig auf die Anzeigetafel geschaut und gesehen, dass das sein Teamkollege gewonnen hat. Damit hatte auch Wahlgren, glaube ich, nicht gerechnet, dass man halt auch gerade einen Trentin schlagen kann, der so schnell ist, der so erfahren ist. Ja, das war halt schon... ja, schon sehr, sehr bemerkenswert. Und ich glaube, von Petersen, also ich glaube nicht, dass das ein One-Hit-Wonder wird, dass das einer ist, der jetzt nächstes Jahr das Weltmeister-Trikot spazieren fährt und gar nichts gewinnt. Und ist 23, ja, hat die Zukunft vor sich. Ich glaube auch jetzt, ja, Radfahrer tendieren sowieso generell nicht dazu, irgendwie im Überschwang zu meinen, sie sind die größten Stars der Welt und machen nichts mehr. Das sind alles Arbeitstiere und ich glaube, bei Petersen können wir uns da auch in den nächsten Jahren, gerade bei den Klassikern, freuen auf ihn. Da wird er sicher was zeigen in den nächsten Jahren.
Erik, ergänz gerne noch was. Siehst du da Parallelen zu anderen großen Namen der Radsportgeschichte?
Mich hat das Rennen so ein bisschen an Oslo 1993 erinnert. Jetzt nicht vom Fahrertyp her, aber damals ist ja Lance Armstrong Weltmeister geworden. Auch wenn ich mir fast schon Sorge habe, den Namen hier auszusprechen. ist ja doch eine sehr zwiespältige Person. Aber da war das damals genauso. Der war damals 21 Jahre alt und ist dann auch irgendwie am letzten Anstieg den Arrivierten wie Miguel Indurain und Bjarne Riis und Olaf Ludwig weggefahren und alle haben sich angeguckt und dann hat Armstrong damals Solo gewonnen. Hoffen wir mal, dass das die einzige Parallele zwischen den beiden bleibt.
Ich wollte gerade sagen, das wäre ihm wirklich zu wünschen, Mats Petersen und dem gesamten Radsport natürlich auch, dass das passiert. Aber Erik, Marc hatte ja schon angesprochen, da ist ja Trentin weggefahren, der ja eigentlich ein starker Sprinter ist. Hat Trentin vielleicht auch dann im Finish Petersen so ein bisschen unterschätzt?
Schwierig. Ja und nein. Ich glaube nicht, also ich glaube schon, dass Matteo Trentin, als es so auf die letzten 300-400 Meter ging, sich schon gedacht hat, so, das Ding habe ich jetzt, das gewinne ich. Und muss ich auch ehrlich zugeben, das so habe ich genauso gedacht. Also Petersen hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, dass er Trentin im Sprint schlagen kann. Aber man sieht halt nach so einem Rennen, nach so einer Distanz, bei den Bedingungen, da ist die Papierform halt durchgeweicht, um mal schön in der Regensprache im Bild zu bleiben. Und von daher, gut, was hätte Matteo Trentin anders machen können? Er hätte natürlich vorher versuchen können, an diesem letzten Anstieg, als Stefan Küng das Tempo angezogen hat, da nochmal drüber zu kontern. Dann wäre er vielleicht solo weggekommen, hätte aber auch wieder eingeholt werden können, wäre dann unterlegen. Also eigentlich hat Matteo Trentin ja alles richtig gemacht, sich auf den Sprint zu verlassen, denn das war nominell seine Trumpfkarte. Aber dem sind halt wirklich, wie Marc es gerade schon gesagt hat, wirklich die Beine eingeschlafen auf den letzten 150 Metern. Und ja, da sieht man halt nach so einer Distanz, das schlaucht halt dann doch extrem.
Das hält dann keiner wirklich lange durch. Wenn wir dahinter noch, hinter den dreien aufs Klassement gucken, da fallen ja noch Gianni Moscon auf oder auch Peter Sagan. Marc, was sagst du zu denen?
Also Gianni Moscon, erstmal, das war für mich eine größere Überraschung als Mats Petersen, dass der so weit vorne noch mitgefahren ist. Er hat eine gruselige Saison gehabt, überhaupt nichts gerissen, hast du überhaupt nicht gesehen, außer bei der Tour of Britain ein paar Wochen vorher noch, da war er Sechster geworden. Da hat man gesehen, okay, jetzt kommt irgendwie doch sowas wie Form, aber den hatte ich einfach überhaupt gar nicht so weit vorne erwartet. Also in keinem Szenario habe ich mir vorstellen können, dass Gianni Moscon da vorne mitfährt. Hat Trentin ja auch, das war ja eigentlich auch noch der taktische Vorteil in dem Finale, dass die Italiener zu zweit waren, ne, in einer Vierergruppe. Also das, für die Italiener dann auch doch irgendwie bitter, dass es nur Silber geworden ist und für Moscon am Ende nichts, wieder nichts, muss man auch sagen. Das ist halt auch sehr, sehr bemerkenswert. Letztes Jahr ist er Fünfter geworden bei der WM auf einem komplett anderen Profil. Berge. Ganz, 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 ganz schwer auf eine andere Art und Weise. Das war schon, ja, sehr, sehr bemerkenswert, fand ich. Und es tat mir auch ein bisschen leid. Moscon ist ein schwieriger Fahrer, wurde 2017 auch bei der WM disqualifiziert. Man hat auch schon öfter mal, hat sehr oft schon Trouble gehabt, sehr schwerer Charakter, aber irgendwie ist es auch bitter, einmal Fünfter zu werden bei der WM, dann Vierter zu werden. Ja, da ohne Medaille dazustehen, ist schon ein bisschen schade für ihn, aber ja, insgesamt von ihm eine herausragende Leistung, finde ich. Absolut. Und wenn man auch nochmal guckt, so die Top Ten so ein bisschen vergleicht aus dem letzten Jahr und diesem Jahr, ja, wo man ja wirklich komplett unterschiedliche Terrains hatte. Und Wahlgren war 2018 Siebter, jetzt Sechster geworden, Rui Costa zweimal Zehnter. Ansonsten hast du niemanden gehabt, der jetzt beide Male in die Top Ten gefahren ist. Ja, von daher Moscon, Überraschung für mich, totale Überraschung. Nach Sagan hattest du noch gefragt, ne?
Genau, aber den kann auch ja. Erik sonst machen, wenn du, ja. Also wie er möchte.
kann ich sehr gern machen. Ja, bei Sagan würde ich sogar fast sagen, war vielleicht von den Favoriten hinten raus einer der stärksten. Also ich frage mich wirklich in der Situation, als Mathieu van der Poel und Matteo Trentin losgefahren sind, ob er da nicht konnte oder nicht wollte. Also das, was ich gelesen habe, war, dass ihm das noch zu früh war, die 35 Kilometer vor dem Ziel. Ja, wenn er da mitgekonnt hätte, dann muss er sich eigentlich schon so ein bisschen ärgern, denn also ich glaube, hinten raus aus der Gruppe hätte ein Peter Sagan jetzt auch nicht die allerschlechtesten Chancen gehabt, da noch den Sprint zu gewinnen. Von daher, ja, weiß ich nicht, also irgendwie so, hat mich positiv überrascht hinten raus, aber andererseits ja, hätte sich vielleicht das Rennen dann doch anders einteilen müssen und hat zu spät seine Körner mit eingebracht.
Verzockt?
Ja, wenn ich da ganz kurz genau verzockt, finde ich ja absolut. Also wenn man sieht, dass Van der Poel und Trentin antreten, die beiden, die für alle die Top-Favoriten in diesem Rennen waren, dann kann Peter Sagan aus meiner Sicht nicht sagen, ja, war zu früh. Also gerade Sagan, der sonst sehr schlau fährt, der hat da in dem Moment, er war auch ein bisschen weit hinten im Feld, ähnlich wie Van Avermaet. Ja, da war einfach in dem Moment die Kraft nicht da. Und ich glaube nicht, dass das, also taktisch kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er sich denkt, ach nö, ist noch zu früh, Van der Poel, Trentin, da lasse ich die mal fahren, da kommen wir schon wieder hin. Also das kann ja eigentlich nicht. Gerade auch bei so einem Rennen, 35 Kilometer vom Ziel, ist keine unübliche Stelle für eine entscheidende Attacke in solchen Rennen. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat einfach in dem Moment entweder gepennt und es nicht bemerkt, dass sie gehen. Er war, wie gesagt, nicht in der besten Position oder er hat die Beine nicht gehabt und hat hinten raus dann, ja, war gut, dass er noch angegriffen hat, es nochmal versucht hat irgendwie. Da war zwar schon abzusehen, dass es nicht mehr das Podium reicht, aber finde ich dann trotzdem gut, dass er dann nochmal attackiert und zeigt, okay, eigentlich hätte ich noch mehr Power gehabt jetzt fürs Finale.
Kurze Pause und dann gucken wir gleich hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk, auf meinsportpodcast.de mit radsportnews.com. Dann auch noch auf die Verlierer dieses WM-Rennens, wenn man denn so will, auf die Deutschen natürlich auch noch. Und wir schauen natürlich auch noch auf unsere Tipps, die wir ja vor dem Rennen dann in der Mitte der letzten Woche abgegeben haben, gleich bei uns.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheit Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Erik Gutglück und Marc Winninghoff, meine beiden Experten hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Mein Name ist Malte Asmus und wir schauen jetzt auf die Verlierer des Straßen-WM-Renns. Erik, und da muss man wahrscheinlich wirklich Mathieu van der Poel nennen, der viel gemacht hat, am Ende aber ja dann nicht belohnt wurde oder sich nicht belohnt hat.
Ja, vor allem hat er das gemacht, was alle erwartet haben. Er hat irgendwie 33 Kilometer vom Ziel einmal den Hammer aus der Trikottasche geholt und alle bis auf Matteo Trentin mal so eben vom Gepäckträger geschubst. Von da an schien es irgendwie voll und ganz für ihn zu laufen. Also da dachte man, gut, das ist jetzt nur noch eine Formsache. Die fahren jetzt noch als Gruppe bis zum Ziel und dann eskaliert er nochmal und gewinnt das Ding. Und dann war auf einmal eingangs letzte Runde, 12 Kilometer vom Ziel, komplett der Stecker raus. Also ich dachte im ersten Moment, weil er auch so nach unten guckt und den Kopf schüttelte, okay, der hat jetzt defekt und dann immer auf seine Laufräder geschaut, ob irgendwie der Reifen irgendwie platt aussieht, aber doch ziemlich schnell gemerkt, dass er eher defekt in den Beinen hatte und da einfach komplett leer war. Und ja, jetzt kann man spekulieren, was es war. War es irgendwie ein Hungerast? War es eine Folge der Kälte? Man muss natürlich bei so einem langen Rennen sowieso sehr, sehr gut und regelmäßig essen und trinken. Gerade wenn es so kalt ist, ist der Kalorienverbrauch oder Kalorienbedarf natürlich nochmal höher. Was ich mir vorstellen könnte, er hat ja auch seine Regenkleidung relativ früh ausgezogen, dass er zwar noch Riegel oder Gels dabei hatte, aber die halt in der Regenkleidung in der Tasche hatte. Und wenn du das dann halt nach und nach ausziehst und irgendwann stellst du fest, Mist, in dem Trikot, was ich jetzt noch anhabe, habe ich gar nichts in der Tasche. Und dann ist es ja auch schwierig, sich dann auf den letzten Kilometer noch was geben zu lassen. Ja, aber war auch sein erstes WM-Rennen bei den Männern auf der Straße und ist, glaube ich, eine Lektion, die er gelernt hat. Wenn ich da jetzt auch wieder an andere große Fahrer denke, so Lance Armstrong im Jahr 2000 hatte mal einen Einbruch am Col de Juplan, Alberto Contador hat mal Paris-Nizza aufgrund eines Hungerasts verloren, Chris Froome hat mal in Alpe d'Huez fast 2 Minuten auf Nairo Quintana verloren, weil er Hungerast bekommen hat. Und all diesen 3 Fahrern ist das danach nie wieder passiert. Also das ist eine Lektion, die lernt man fürs Leben. Mhm. Und wenn es wirklich der Hungerast war, dann glaube ich, wird Mathieu van der Poel bei der nächsten WM nicht am Hungerast scheitern.
Das wollen wir ihm dann wünschen, dass er das dann tatsächlich schafft, daraus zu lernen. Marc, was müssen denn die Belgier lernen? Die hatten wir ja im Vorfeld in unserer Vorschau dann doch etwas höher gehandelt, als sie am Ende geworden sind.
Ja, also die Belgier würde ich deutlich eher als Verlierer sehen als van der Poel, um da nochmal ganz kurz was zu sagen. Ich glaube, er hat allen nochmal gezeigt, dass er ein Wahnsinnsfahrer ist. Man darf nicht vergessen, dass er seine erste richtige Profi-Saison gefahren ist auf der Straße. Und ja, dass sowas kann passieren. Vielleicht mangelnde Erfahrung, vielleicht auch einfach ja, den Bedingungen geschuldet irgendwie. Aber ich würde ihn nicht als Verlierer bezeichnen wollen, weil er ein unglaublich gutes Rennen gefahren ist und gezeigt hat, dass er unglaublich stark ist. Und ja, wie Erik schon meinte, man hat 30, 20, 10 Kilometer vom Ziel noch gedacht. Naja, 10 nicht mehr. 10, 12 war es. Kurz bevor er zusammengebrochen ist, dass er das Ding gewinnen wird. Und da haben alle gedacht, wow, mein Gott, ist der Junge stark. Wahnsinn. Deswegen würde ich ihn nicht als Verlierer bezeichnen wollen, auch wenn da am Ende hart eingebrochen ist. Ja, ganz anders die Belgier. Die hatten natürlich auch Pech mit Gilbert, auf den sie wohl doch mehr gesetzt haben, als wir das jetzt im Vorfeld dachten, bei all den starken Namen, die da im Team waren. Die sind, glaube ich, alle bitter enttäuscht. Also das war wirklich Katastrophe für Belgien, wenn man sich den Kader nochmal vor Augen führt mit Gilbert, Van Avermaet, mit Evenepoel, auch mit so Fahrern wie Tim Wellens, Oliver Naas und Lampard. Das sind alles Weltklasse-Fahrer, die genau das Terror lieben, die genau passt da eigentlich alles für die und dann bringen sie halt gar nichts zusammen. Ne? Also Platz 8 für Van Avermaet und sonst nichts. Das ist halt wirklich das ist wirklich ein Desaster gewesen. Die haben sich komplett irgendwie rausbringen lassen durch den Gilbert-Sturz. Da haben sie dann einfach ja wahrscheinlich auch den Fehler gemacht, dass sie zu viel auf ihn gewartet haben. Naasen hat sich zurückfallen lassen. Evenepoel hat sofort auf Gilbert gewartet, ist praktisch neben ihm vom Rad gestiegen. Gut, war ja auch so ein bisschen in den Sturz verwickelt. Fand ich wiederum andererseits gut von ihm, dass er irgendwie fand ich sympathisch, dass er gezeigt hat, okay, Gilbert ist mein großer Chef und zu dem schaue ich noch auf. Man denkt ja irgendwie, der ist so ein Überflieger, den interessiert vielleicht keinen was andere da machen. Das fand ich wiederum gut, aber ja, dann haben sie sich einfach komplett in die Hose gegangen. Das war nicht das erste Mal. Wir hatten schon häufig Nationen, die wir vor einer WM irgendwie ganz groß auf dem Zettel haben, wo man dachte, die haben jetzt so ein brutal gutes Team und dann ist das irgendwie komplett gar nichts geworden. So war es bei den Engländern auch, bei den Belgiern jetzt auch. Tim Wellens hat hinterher gesagt, wir sind nicht das Rennen gefahren, das wir fahren wollten. Van Avermaet hat irgendwie das doch auf die Bedingungen so ein bisschen geschoben. Hinterher hat so ein bisschen gejammert, war zu kalt. Fand ich ein bisschen erstaunlich. Ich meine, da wo er herkommt, ist es im Frühjahr ähnliche Bedingungen, auch regentechnisch häufig. Toins auch gesagt, wir waren noch nie so kalt auf dem Rad. Klar, das sind alles irgendwie Gründe, aber auch nicht, finde ich. Die Belgier sind für mich die mit Abstand größte Enttäuschung in diesem Rennen gewesen. Die haben es auch irgendwie überhaupt nicht an sich gezogen. Auch vorher war irgendwie noch nicht so irgendwie was da. Als Gilbert gestürzt ist, haben die Franzosen das Tempo übernommen, Tempoarbeit übernommen. Finde ich immer, klar kann man darüber diskutieren, aber in so einer, das war ja auf der ersten von den Schlussrunden, da ist natürlich auch Adrenalin da, da willst du das Rennen scharf machen. Das ist jetzt was anderes als bei einer Tour de France-Etappe, wenn der Mann im gelben Trikot stürzt, dann konnte ich schon verstehen, dass da weiter Vollgas gefahren wird. Ja, also Belgier auf jeden Fall, einfach komplett Ausfall. Muss man sagen, auch wenn es ein achter Platz von Avermaet am Ende war, zu wenig. Van Avermaet hätte vielleicht auch, ja, hat ähnlich wie Sagan diesen Poster einfach verpasst in dem Moment, wo Van der Poel und Trentin gegangen sind. Und dann hat er auch nur noch Lampard bei sich gehabt. Der hat noch redlich versucht, das Loch zu schließen im Feld nach vorne hin, aber war halt auch chancenlos. Und ja, das war schon eine Enttäuschung.
Enttäuschend, Erik, auch die Engländer?
Ja, also natürlich jetzt vom Ergebnis her haben die Engländer nichts geholt, aber das war jetzt prinzipiell halt nicht ihr Kurs. Tao Gegenhardt auf Platz 26 als bester Brite. Ich glaube, Ben Swift war auch noch relativ lange mit in der Verfolgergruppe. Ist dann, glaube ich, aber auch zwei Runden vor Schluss dann rausgefallen. Ja, ansonsten so Geraint Thomas, Adam Yates. Das war halt nicht, also vom Profil her nicht schwer genug für sie, das Rennen, und haben sich dann auch eher bei den ganzen DNFs mit einsortiert. Ja, vielleicht nächstes Jahr, da ist es wieder ein bisschen bergiger, da ist die WM in der Schweiz. Da sind sie vielleicht nicht die absoluten Top-Favoriten, aber haben sie, glaube ich, bessere Chancen als jetzt zu Hause im eigenen Land.
Was sagst du zu Julien Alaphilippe? Platz 28 hatten wir auch irgendwo ein bisschen höher eingeschätzt in unserer Vorschau.
Ja, ist natürlich nicht das, mit dem er angetreten ist. Und als die Franzosen da eingangs dieser Schlussrunden dann doch Tempo im Feld gemacht haben, dachte man schon, ja, der scheint sich gut zu fühlen. Aber ich meine auch, mich zu erinnern an Lüttich, Bastogne Lüttich 2016, wo es auch Schneeregen gab und richtig kalt war. Da war Julien Alaphilippe auch der absolute Top-Favorit und ist dann so ein bisschen an den Wetterbedingungen gescheitert. Also ich glaube, das liegt ihm nicht so ganz, wenn es so extrem kalt ist. Er ist auch eher ein Fahrer, der sehr, sehr wenig Körperfett besitzt und dann natürlich auch schneller unter den Bedingungen zu leiden hat. Ich hatte ihn ja sowieso vorher so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, weil wir nicht wussten, wie seine Form ist. Und ich glaube auch, er ist einer, dem der Kurs nächstes Jahr deutlich besser noch auf den Leib geschneidert ist, weil es einfach vom Profil her noch anspruchsvoller ist, als es dieses Jahr war.
Dann gucken wir mal auf die Deutschen. Die Gesamtbilanz dieser WM, können wir ja mal sagen, Silber in der Mixstaffel, Bronze im Zeitfahren der Junioren durch Marco Brenner. Das ist die Gesamtausbeute, die die Deutschen da jetzt eingefahren haben in den Tagen von Yorkshire. Und damit bleibt Rudi Altig 1966 der letzte deutsche Sieger bei einem Straßenrennen und der letzte deutsche Medaillengewinner. Das war André Greipel 2011 in Kopenhagen. Marc, jetzt haben wir nicht unbedingt damit gerechnet, dass ein Deutscher am Ende auch tatsächlich gewinnt und vielleicht auch nicht unbedingt eine Medaille holt. Aber so insgesamt ein bisschen mehr Medaillen, ein bisschen mehr vordere Platzierung hätte man sich vielleicht schon gewünscht.
Ja, wünscht kann man sich viel, ne? Klar, hätte ich mir auch gewünscht.
Vielleicht auch, hätte man vielleicht auch mitgerechnet. Lass es mich so formulieren.
Ja, Nee, also ich hab nicht mit mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch in den anderen Rennen jetzt, klar, bei den Mädels hätte man vielleicht noch damit rechnen können, dass eine Lisa Klein im Einzelzeitfahren was holt. Die sind im Mix dafür extrem stark gefahren mit Lisa Brennauer auch zusammen, haben da so eine Silbermedaille geholt. Das ist ein Wettbewerb. Der hat natürlich noch nicht so den Stellenwert wie die anderen Rennen, trotzdem eine schöne Sache. Ansonsten muss man einfach sagen, ja, das war das. Da steht der deutsche Radsport, wenn es auf so einem Profil auch in die Rennen geht. Ne? Das mehr ist da im Moment nicht drin. Also auch in den Juniorenkategorien. Marco Brenner ist auch ein gutes Juniorenrennen gefahren. Bei der U23, ja, da habe ich mit Ackermann und Rutsch doch ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht was reißen können. Aber dann gerade auch Georg Ackermann habe ich gedacht, ja, könnte auch ein Profil sein, das ihm liegt, aber ja, das ja hat nicht sollen sein. Und jetzt beim Straßenrennen, um da nochmal die Brücke zu schlagen, ja, man hat, also am Ende waren genau die beiden vorne, von denen wir erwartet haben, dass sie am ehesten mithalten können. Pascal Ackermann haben wir lange drüber gesprochen. Ja, das ist viel zu viel noch. Der ist sprintschnell auf einem flachen Kurs. Ist der eine schon gehört er schon zu den Besten der Welt, aber nicht bei so einem Rennen, nicht ansatzweise. Ja, Nils Polit müssen wir, denke ich, drauf eingehen als erstes. Ja, es hat genau das gemacht, was man auch von ihm erwartet hat. Ist couragiert gefahren, ist selbst in die Offensive gegangen, eigentlich auch zum perfekten Zeitpunkt. Ein paar Kilometer bevor Van der Poel und Trentin dann kamen von hinten. Ja, und dann kann man überlegen, hat er taktisch da was falsch gemacht? Da ist er ja dann bei Pöstlberg am Hinterrad geblieben, anstatt mitzugehen mit Trentin und Van der Poel. Sind zum eine Kurve gefahren, plötzlich waren die beiden weg und er kam nicht mehr hinterher. Hat es dann ja noch versucht hinzufahren, da fehlt aber dann halt auch einfach, da fehlen halt diese Prozente dann. Das sind nicht viele, 4, 5%, um dann so ein Loch nochmal zu schließen zu Weltklasse-Fahrern wie Van der Poel und Trentin. Ja, das wird am Ende 19, das ist dann auch egal. Was ich wieder stark fand von Polit, der ist dann ins Feld gefallen und fährt dann nochmal von vorne da in die Schlussrunde rein, um irgendwie für Degenkolb noch was zu machen, weil er eigentlich ein sprintschnellerer Typ ist. Ja. Aber wie gesagt, das war im Grunde genau das, was man erwarten konnte. Wenn es mehr geworden wäre, hätten wir uns alle sehr gefreut. Wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, wäre Top-10-Ergebnis für Pollitt auch noch möglich gewesen. Vielleicht so in die Region wie ein Gorka Izagirre, der da auch um ihn rumgefahren ist eine Weile. Der ist Neunter geworden, so ein Grüppchen davor. Aber ja, das war das, was man im Moment auf so einem Terrain, bei so einem Wetter erwarten kann vom deutschen Radsport.
Erik, hast du noch was zu ergänzen? Noch andere Punkte, die dir wichtig sind beim Abschneiden der Deutschen?
Ich muss kurz korrigieren, das war nicht Georg Ackermann, sondern Georg Zimmermann bei der U23. Da warst du, glaube ich, schon einen weiter.
Hab ich Ackermann. Hab ich
ja, das Ackermann gesagt, ja, stimmt.
Georg Ackermann.
Ja.
Du meinst Zimmer,
Natürlich
aber
meine ich Zimmermann. Ja,
bei den ganzen Männern in Deutschland im Radsport, da kann man schon mal durcheinander kommen.
Mit dem ganzen Mann am Ende, genau.
Mit dem ganzen Mann, ja. Nee, eigentlich war das schon gerade sehr treffend analysiert. Also ich finde, was Nils Polit richtig gut gemacht hat, er hat eigentlich die Attacke der Favoriten richtig gut antizipiert, indem er halt schon vorher sich abgesetzt hat, um dann halt nicht die Attacke selber mitgehen zu müssen, was er wahrscheinlich 1:1 nicht gekonnt hätte, sondern sich dann halt andocken zu können, wenn er von hinten Trentin, Van der Poel oder wer auch immer kommt. War halt schade, dass er da in der Situation, ja, auch hinterher selber gesagt hat, dass er sich da irgendwie so ein bisschen verkalkuliert hat. Das wäre natürlich cool gewesen, aber wenn er da hätte mitfahren können, wäre er auch vorne in dieser Gruppe gewesen. Man weiß nicht, was passiert wäre, aber Nils Polit ist ja jetzt auch nicht ganz langsam in so einem Sprint aus einer Gruppe. Dann wäre es zumindest in die Top 10 gegangen und vielleicht sogar auch Richtung einer Medaille. Wer mich aber auch sehr stark überrascht hat, war John Degenkolb. Also, dass er da wirklich so lange bei den Wetterbedingungen mitgefahren ist, das konnte man jetzt so nachdem wie seine Saison verlaufen war, jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Und gerade auch bei der Vuelta, da hat er ja doch noch sehr zu kämpfen gehabt. Aber die hat ihm, glaube ich, ganz gut getan. Und er hat ja dann noch hinter dem Interview gesagt, dass er jetzt in den 2 Wochen seit dem Vuelta-Ende gemerkt hat, wie die Form dann mit einer kleinen Ruhephase dann so langsam gezündet hat und die Beine immer besser wurden. Ja, war dann am Ende noch im Sprint um diesen Platz 7, war dann doch einfach auch mausetot und dann wird es halt ja ein 15. Rang. Gut, ob du dann 7. oder 15. wirst, ist dann auch ja nicht ganz egal, aber auch zweitrangig. Haben, finde ich, schon ein gutes Rennen gezeigt. Vielleicht hätte man, also waren ja auch schon früh in dieser allerersten Gruppe mit Jonas Koch vertreten, vielleicht hätte man vorher schon nochmal mit dem Simon Geschke oder dem Nikas Arndt irgendwie eine Gruppe besetzen können, oder versuchen, eine Gruppe zu initiieren. Da gab es dann eine ganze Weile selbst keine Gruppe. Aber das ist halt von außen auch immer sehr, sehr leicht gesagt, weil, wie gesagt, bei den Wetterbedingungen, also Hut ab vor jedem, der da irgendwie durchgefahren ist und zumindest irgendwie versucht hat, das Rennen zu beleben. Von daher, ja, es war halt nicht der Kurs und für die Deutschen, deshalb müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis wir den Rudi Altig als letzten deutschen Weltmeister dann mal einen Haken dran machen können und jemand Neues da einsetzen können.
Machen wir das doch einfach, warten wir einfach noch ein bisschen, sitzen wir das Ganze aus, gucken wir noch auf weitere Highlights aus anderen Wettbewerben bei dieser WM und da müssen wir auf eher noch ein Lowlight der UCI zurückgucken, denn wenn wir auf das Straßenrennen der U23-Männer gucken, da hatte eigentlich Nils Eckhoff gewonnen, Marc, der wurde aber nachträglich disqualifiziert. Da gab es auch viele Kontroversen drumherum, vor allen Dingen eben auch die Frage, warum disqualifiziert man nachträglich? Warum macht man das nicht gleich?
Ja, ganz genau. Die Frage habe ich mir auch gestellt. Das war wirklich ein ganz bitteres Lowlight, finde ich. Also das geht einfach nicht. Das war 125 Kilometer vom Ziel. Klar, ich habe mir die Szene angeguckt oder die 2 Minuten, in denen er da hinter dem Auto herfährt, ist ein Disqualifizierungsgrund, das ist richtig, das steht so im Regularien.
Also er soll den Windschatten des Teamautos ausgenutzt haben, das war der
Vorwurf. Ja, genau, richtig. Er war natürlich nach dem Sturz abgehängt, da kann man sowieso diskutieren, kann man die Regeln ein bisschen aufweichen, wenn jemand gestürzt ist, aber er ist natürlich wirklich vom Teamfahrzeug von weit, weit hinten rangefahren worden wieder. Also er ist da einen Meter hinter dem Auto, 2 Minuten lang einen Meter hinter dem eigenen Teamfahrzeug hergefahren und die haben halt Vollgas gefahren. Das ist ein Vorteil, ein illegaler Vorteil, den du da daraus ziehst und das ist nicht erlaubt. Das ist bestrafungswürdig, das ist disqualifizierungswürdig. Das darf nur einfach nicht nach dem Rennen passieren. Also das ist halt Wahnsinn. Wie muss sich der Junge fühlen? Ich meine, Gott sei Dank war es in Anführungsstrichen nur ein U23-Rennen. Stell dir vor, das wäre jetzt bei den Profirennen passiert, dass ein Mats Pedersen da 125 Kilometer vom Ziel irgendwann mal gestürzt ist und dann wieder rangefahren wird und dann wird er hinterher disqualifiziert nach so einem Rennen. Das ist halt Wahnsinn. Ne? Das kannst du nicht bringen. Wir haben genug Leute, die sich das mittlerweile angucken, in den Ü-Wagen sitzen, haben 1000 Kameras, haben ja auch nicht so lange gebraucht hinten nach dem Rennen, um ihn zu disqualifizieren. Also sie wussten schon, dass da was im Busch ist. Die Szene hat man ja auch gesehen im Rennen. Den darfst du dann einfach nicht durchfahren lassen. Ich weiß nicht, ob die sich schon vor der Zieleinfahrt gedacht haben, oh Gott, warum haben wir ihn nicht rausgenommen? Bitte lass ihn nicht gewinnen jetzt, damit wir hier nicht was ganz Böses machen müssen. Das war einfach ein No-Go und richtig, richtig schlecht in meinen Augen.
Richtig, richtig gut war dagegen Erik Annemiek van Vleuten bei den Frauen. Ja, 104 Kilometer Solo-Ritt.
Kann man mal machen. wahnsinnig beeindruckend. Was man bei Annemiek van Vleuten wissen muss, die trainiert wohl Umfänge, also die Frauenrennen sind ja generell ein bisschen kürzer als die Männerrennen. Meistens nur so 60-70% der Distanzen, die Männer fahren. Sie trainiert aber trotzdem Umfänge, die auch die Männer trainieren. Und dadurch hat sie halt natürlich eine unheimliche Ausdauer und kann sowas auch durchziehen. Es gab halt relativ früh auf der Strecke diesen Anstieg. Da hat sie halt einfach mal ein bisschen Tour de France gespielt und ist da einfach mal Vollgas hochgefahren und war dann oben allein. Und es war halt ihre einzige Chance, denn sie ist halt nicht so eine gute Sprinterin. Und dahinter waren sie halt sich halt irgendwie nicht so richtig einig und am Ende mit 2 Minuten angekommen. Ist natürlich sehr, sehr imposant. Was ich zu Nils Eckhoff noch gerne ergänzen möchte, also ich kann es verstehen, dass man dieses im Windschattenfahren des Fahrzeuges sanktioniert, aber da muss ich zum Beispiel auch an eine Situation bei der Vuelta denken, auf dieser einen Windkantenetappe, wo dann Roglic und Lopez auch kilometerlang im Windschatten von einem Fahrzeug gefahren sind. Da hätte man die ja theoretisch auch rausnehmen müssen. Und zum anderen, selbst wenn man sagt, okay, man lässt einen Nils Ekhoff erstmal ins Ziel fahren, um ihn auch die Chance zu geben, sich zu dem Vorfall vielleicht auch zu äußern. Das ist ja anscheinend auch nicht passiert, denn der ist ja aus allen Wolken gefallen, als man ihm 15 Minuten nach Zielendlauf gesagt hat, so, Kollege, du bist nicht Weltmeister. Und wenn man da die Bilder gesehen hat, das war natürlich herzzerreißend. Also klar, eine Fairness muss gewissermaßen gegeben sein, aber ich weiß halt nicht, ob man sagen kann, dass er dadurch einen Vorteil erlangt hat, denn also ich glaube, wenn es nach Nils Ekhoff gegangen wäre, hätte er den Sturz gar nicht erst gehabt und dann hätte er auch nie den Windschatten gebraucht. Also er hat ja nicht irgendwie eine Attacke gewagt und sich dann da irgendwo rangehangen, sondern er wollte einfach nur, es sollte einfach nur ein Nachteil, der ihm entstanden ist, ausgeglichen werden. Und 125 Kilometer vor dem Ziel kann man sich auch fragen, wie groß da wirklich der Einfluss aufs Renngeschehen gewesen ist. Also so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte da, glaube ich, schon gut getan.
Also da muss die UCI dann bis zur nächsten WM 2020 noch einiges lernen. Dann geht's in die Schweiz nach Martigny. Am Fuße des Mont Blanc Massivs wird dann gefahren. Auch wieder ein ziemlich langer Ritt, der da den Fahrern im Straßenrennen bevorsteht. 244 Kilometer wird es lang sein. Ziemlich genau in einem Jahr wird's ausgetragen. Marc, wenn du dir die Eckdaten der Strecke da nochmal anguckst, nicht nur die Länge, sondern auch die Höhenmeter und so, wie würdest du es insgesamt einschätzen? Wer ist da jemand, dem das liegen könnte?
Ja, das wäre wieder was für Valverde, ne? Er hat schon ein paar Medaillen. ja, die Strecke ist vom Profil her sieht sie erstmal so aus, als wäre sie der von Innsbruck letztes Jahr sehr ähnlich. 4600 Höhenmeter, man liest in unterschiedlichen Quellen verschiedene Sachen, also irgendwas um den Dreh ist es. Man hat einen sehr, sehr fiesen Anstieg zum Petit Forclaz im Rennen, der mehrfach gefahren wird. Eckdaten 3,8 Kilometer lang, im Schnitt 10,5% steil bis zu 14,5. Das ist ein richtig fieses Ding, richtige Kante. Eigentlich genau das, was so ein Valverde halt auch liebt, wenn es mal nicht so, also nicht irgendwie 20 Kilometer steil bergauf geht, sondern mal so kurz und knackig, also kurz 3,8, nicht zu kurz, sondern das ist genau was für Valverde. Oder dann auch für den Alaphilippe oder so, das sind so Namen, die einem dann schnell einfahren, finde ich. Ja, das wird ein ganz anderes Rennen als dieses Jahr. Ich hoffe jetzt schon, dass es nicht so kalt und nicht so regnerisch wird, weil dann erfrieren die da auch. Das muss einfach nicht sein. Das Männerrennen ist am 27. September. Also ja, da bete ich jetzt schon zum Wettergott, dass das nicht so Bedingungen gibt, weil dann, ich weiß nicht, ich will nicht sagen, dann wird es noch härter, aber ich meine, das Profil ist da schwieriger als anspruchsvoller, sagen wir mal so, als das jetzt in Yorkshire war. Das wird ein ganz anderes Rennen werden und wieder was eher für die bergfesten Fahrer, die halt auch antrittsschnell sind, so Klasse à la Philipp Valverde, vielleicht auch ein Adam Yates oder sowas.
Ist ja noch ein Jahr hin, bis dahin ist noch viel Zeit, bis dahin kann auch viel gefahren werden und bis dahin werden wir sicherlich auch noch viel über Radsport reden und viel Radsport tippen, denn wir haben ja auch im Vorfeld dieses Straßenrennens der WM in Yorkshire unsere Tipps abgegeben, Marc, Erik und ich, wir haben uns auf ein Podium festgelegt und jetzt schreiten wir mal zur Tippauswertung. Und da können wir schon mal sagen, Marc, du hast Van der Poel auf 1, Trentin auf 2 und Gilbert oder Lutsenko. Da hast du dich nicht so ganz festgelegt auf 3. Jetzt hast du mit der 1 und der 3 kein Glück gehabt, aber die 2 in Schwarze getroffen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, da habe ich Glück gehabt, ne? Muss ich zugeben. Als ich den Zieleinlauf gesehen habe, habe ich auch direkt dran gedacht, das muss ich sagen. Habe ich mich doppelt für Petersen gefreut.
So soll es doch sein, ja.
Und was ich doppelt gefreut, weil wenn Trentin gewonnen hätte, hätte ich nämlich richtig gelegen. Ich hatte ihn nämlich als Weltmeister getippt und war dann auch, als Van der Poel zurückgefallen ist, habe ich schon den Champagner schon aus dem Kühlschrank geholt, um das Gebühren zu feiern und dann, ja.
Ja, ich habe mich geärgert, dass er nicht auf 3 gekommen ist, sondern dass er eben noch am Ende auf Platz 2 gefahren ist und auch ich hatte Trentin und damit sind wir beiden, Erik, dann leider nicht mit der Punktzahl gesegnet, die dann Marc gekriegt hat für diesen Tipp.
Es war wirklich Glück.
Also ich hatte dieses Jahr beim Tippen wirklich eine Horrorsaison und deine war ja auch nicht die beste, Malte. Also
Ich wollte gerade sagen, wir können ja nochmal auflösen, Erik. Du hattest auf 2 Sagan und auf Platz 3 Christoph und ich hatte Sagan sogar als Weltmeister getippt, was er mir ja durch sein etwas Verpokern dann am Ende gekostet hat. Auf 2 hatte ich Bennett und dann eben Trentin auf 3. Also von daher ja, decken wir den Mantel des Schweigens drüber. Aber wir können sagen, einer von 3, das ist nicht so schlecht.
Ja. Und ich habe immerhin, also meine Fahrer sind alle durchgefahren, das ist schon mal, das nehme ich positiv mit.
Das ist doch auch schon mal was. Und wenn man es ganz bei Licht betrachtet, muss man ja sagen, Marc hat auch nur 1 von 3 ins Ziel, also richtig getippt. Ja. Geht zwar Gold richtig oder Silber richtig in dem Fall, aber.
Silber richtig.
Aber so sieht's aus. Nee, wir müssen beim Tippen definitiv in der neuen Saison ein bisschen zulegen.
Ja, ich werde da mal ein paar Sonderschichten im Winter einlegen, mich noch mal ein bisschen in die Lehrbücher und die Enzyklopädien des Radsports begeben und dann möchte ich hiermit schon ankündigen, dass ich in der neuen Saison gestärkt zurückkehren werde und dann werde ich Marc den Kampf ansagen. Der hat ja dieses Jahr das Tippspiel doch meistens sicher im Griff gehabt.
Ja, das klingt gut, Erik. Da freue ich mich drauf.
Da freuen wir uns alle drauf, natürlich dann auf die neue Radsportsaison. Aber wir haben natürlich auch zum Ende dieser Saison beziehungsweise zum Ende diesen Jahres auch noch ein bisschen was, auf das wir dann vorausblicken können. Da werden ja auch noch unter anderem der Kurs für die Tour de France in nächsten Jahr dann noch vorgestellt und da sind wir natürlich dann auch mit unserer Meinung, unserer Einschätzung, unserer Analyse dann für euch da hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de. Aber die großen Rennen, die sind jetzt erstmal vorbei für dieses Jahr. Die kommen dann im neuen Jahr wieder und ich hoffe, ihr bleibt uns dann so lange gewogen. Wir werden zwischendurch, wie gesagt, auch mal mit dem ein oder anderen Radsport-Update hier auf meinsportpodcast.de wieder melden. Ansonsten Radsport, wenn ihr da was wissen wollt, dann ist natürlich radsportnews.com eure Anlaufstelle. Da kriegt ihr alles dann in schriftlicher Form zum Nachlesen, zum Durchlesen, zum bisschen Durchstöbern. Und da werdet ihr dann schon sehr, sehr gut versorgt. Ich sage vielen Dank an Erik Gutglück und Marc Winninghoff für diese Saison, aber natürlich auch für diese Sendung.
Danke, danke, danke auch.
Ja, kann ich auch nur sagen. Vielen Dank euch beiden. War eine schöne Saison, hat Spaß gemacht und ja, genau, wir sind ja noch nicht am Ende, wir blicken noch aufs nächste Jahr voraus. Das wird auch nochmal spannend und interessant werden, denke ich.
Und es gab viel zu besprechen und es wird viel zu besprechen geben.
So ist es. Es gehen die Themen nie aus und wenn ihr das hören wollt, dann abonniert doch den Radsportnews.com beziehungsweise den Radio Tour Feed hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Dann entgeht euch nichts mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes. Und wenn ihr da seid, dann lasst uns doch eine kleine Rezension da oder vielleicht auch und gebt uns einfach ein paar Sterne. Bis zu 5 könnt ihr geben. Wir freuen uns natürlich über 5, aber wenn ihr nur 4 gebt, dann sind wir euch auch nicht gram. Wenn ihr dann dazu schreibt, was wir verbessern können, dann ist uns doch allen geholfen und dann legen wir in den nächsten Ausgaben nochmal einen Zahn zu, nicht nur beim Tippen. Danke Jungs, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk. In Kooperation mit Radsportnews.com. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
überall, wo es Podcasts gibt.